was macht den Menschen aus? Oder wo kommt der Mensch her? Und wisst ihr, alle Völker und alle Länder, jeder hat seine eigene Art. Die anderen haben eine andere Hautfarbe, die anderen verhalten sich anders, sind kulturell anders, aber alle haben eine Gemeinsamkeit. Es ist nicht nur, dass wir zwei Augen haben, sogar die Augenfarbe ist unterschiedlich. Diese eine Gemeinsamkeit, was alle Menschen haben, wo wir wissen, wo wir herkommen, wo wir alle gleich sind, ist Sünde. Ob Afrikaner, Asiaten, Europäer, alle sind gleich Sünder. Es gibt keinen, der nicht sündigt. Und wenn wir und diese Frage beantworten und erkennen, dass er sündig ist, fangen wir bei Adam und Eva an. Wie Gott diese Welt geschaffen hat, Himmel und Erde, einen wunderbaren Garten, und er schuf den Menschen und setzte ihn dort ein. Und es war alles gut, sagte er. Es war alles super. Und in den ersten Seiten der Bibel lesen wir dann, dass Satan die ersten beiden Menschen versuchte. Und sie ungehorsam waren, von der Frucht aßen und das Gift der Schlange in ihren Adern floss, die Sünde. Und sie wurden aus diesem Garten vertrieben. Und die Bibel sagt uns, dass es nicht einmalig war. Sünde ist keine einmalige Sache. Und wir sehen das. Wir sehen das in unserer Welt heute. Die Sünde ist immer geblieben. Und jeder Mensch ist ein Sünder. Und ich möchte euch zeigen, dass die Sünde bei Adam und Eva nicht Stopp gemacht hat, dass es weiterging. Sie hatten zwar eine Verheißung auf einen Nachkommen, der sie retten wird. Und das sollte Kain und Abel sein. Sie hatten da ihre Hoffnung. Und ich möchte anhand von 1. Mose 4 uns zeigen, dass die Sünde bei Adam und Eva nicht Stopp gemacht hat, dass es weiterging. Ich möchte zusammen mit uns heute das 4. Kapitel durchnehmen. Es ist sehr viel Text. Wir werden nicht den ganzen Text lesen. Als Ausgangstext möchte ich die Verse 1 bis 10 nehmen und dann immer weiter bis zum Ende dieses Kapitels sprunghaft weitergehen. Lasst uns 1. Mose 4, die Verse 1 bis 10 lesen. Wie ging es weiter? Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinem Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß es nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Gott hätte uns hier in diesem 4. Kapitel mehr über Abel berichten können. Wir wissen nicht viel in der Bibel über Abel. Er hätte uns über sein Leben einen Bericht geben können, warum sein Opfer so toll war, was für ein Mensch er war. Nein. Gottes Wort zeichnet uns eine ausführliche Beschreibung über Kain und seine Nachkommen auf. Diese Geschichte zeigt uns hier die Anfänge, als Adam und Eva vom Garten Eden vertrieben waren. Und jetzt sehen wir immer das Erste. Wir sehen die erste Familie. Wir sehen die ersten Geschwister. Wir sehen den ersten Tod, den ersten Mord. In diesem ganzen Kapitel sehen wir die erste Gesellschaft, die erste Kultur. Wir sehen wie die Sünde Einfluss auf die Menschheitsgeschichte nimmt. Und hier in Kain sehen wir den Prototypen eines ungläubigen Menschen, den ersten, den Prototypen eines ungläubigen Menschen. Und wir fragen uns, wie konnte es so weit kommen, dass ein Bruder den anderen tötet? Wie ist es möglich? Und wenn wir das betrachten, sehen wir, sie hatten doch die gleichen Eltern. Es waren die ersten Menschen, sie hatten die gleichen Eltern. Sie sind beide in Fleisch und Blut geboren, beide Sünder. Sie hatten das gleiche Dach über dem Kopf. Sie sind unter dem gleichen Einfluss aufgewachsen und trotzdem wird einer zum Mörder. Und wenn wir der Sache auf den Grund gehen, dann erkennen wir, es hat beim Opfern begonnen. Genau dort enden plötzlich die Gemeinsamkeiten dieser zwei Brüder. Und so kommen wir zu unserem ersten Punkt heute Morgen. Wir lesen noch einmal die Verse 3 und 5. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Feldes, des Ackerbodens, dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Wir finden sowohl Kain als auch Abel an einem Ort der Anbetung. Aber wir stellen fest, Abels Anbetung ist akzeptabel und Kains Anbetung weist Mängel auf. Und die Frage, die sich uns stellt, warum akzeptiert Gott Abels Opfer und Kains nicht? Er hatte keine Rücksicht darauf genommen. Warum? Was war falsch an seinem Opfer? Hat er das Ritual nicht richtig eingehalten? Hatte er nicht genug Informationen? Wisst ihr, wir haben nicht genug Informationen in diesem Text, aber wir haben das Neue Testament. Wenn wir das mit hineinbeziehen, dann kommen wir dahinter. Was war falsch? Lasst uns Hebräer 11, Vers 4 lesen. Und da heißt es, aufgrund des Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Deshalb nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm das Zeugnis aus, vor ihm bestehen zu können. Durch diesen Glauben redet er heute noch, obwohl er doch gestorben ist. Der Unterschied ist, Abel handelt im Glauben, im Gegensatz zu seinem Bruder Kain. Abel glaubt. Und woher kommt der Glaube? Gottes Wort sagt uns in Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, er kommt aus Gottes Wort, also muss es ihnen gesagt worden sein. Sie mussten diese Information haben. Und wisst ihr, diese beiden, sie hatten die besten Evangelisten der damaligen Zeit. Es waren ihre Eltern. Überlegt mal, diese beiden, sie wussten, wie es war im Garten Eden, wie es war ohne Sünde, ein Leben ohne Sünde, ohne Neid, Eifersucht, ohne diese bösen Gedanken. Sie wussten ganz genau, wie das ist. Ein Leben ohne Sünde, in Harmonie mit Gott und wie das Leben jetzt unter der Sünde ist. Und sie erzählten das mit Sicherheit ihren Kindern. Und sie erzählten ihren Söhnen auch sicher, dass sie sich Satans Rat angeschlossen haben, dass sie gegen Gott rebelliert haben und dass sie tief gefallen sind. Dass der physische Tod eingesetzt hat, dass die Menschheit und alle Lebewesen dem Verfall und dem Tod entgegengehen. Und sie erzählten auch, dass sie den geistlichen Tod erlebt haben, dass sie auf einmal eine Trennung von Gott haben, dass sie sich von ihm weggelaufen sind, vor ihm versteckt haben. Und sie haben mit Sicherheit auch ihren Kindern beigebracht, dass Gott wegen ihrer Sünde ein Tier töten musste. Es reichte nicht, sich mit Feigenblättern zu bedecken. Gott tötete ein Tier. Es musste Blut fließen. Und Gott hat deutlich gemacht, dass er ein Tier will. Die Folgen der Sünde können nur durch Blutvergießen überwunden werden. Und das ist der Gesamtkontext der Bibel. Die Folgen der Sünde können nur durch Blutvergießen überwunden werden. In Hebräer 9, 22 schreibt der Schreiber, nach dem Gesetz muss fast alles mit Blut gereinigt werden und ohne Opferblut gibt es keine Vergebung. Abel ist da und glaubt das und bringt ein Blutopfer. Und sein Bruder Kain kommt und bringt Gemüse. Kain brachte das falsche Opfer. Er hat gegen sein Wissen gehandelt. Dass Gott Kains Opfer nicht ansah, möchte ich nicht einfach nur auf das falsche Opfer reduzieren. Da steckt mehr dahinter. Nämlich, es heißt hier, Gott sah Abel und sein Opfer. Und er sah Kain aber und sein Opfer. Gott sah also das Opfer und er sah die Person an. Und was Abel uns im Gegensatz zu Kain demonstriert ist, er glaubte dem, was Gott gesagt hatte. Er glaubte dem, was Gott sagte, was Gott wollte, und er demütigte sich unter seine Autorität. Er ist Gott gegenüber gehorsam. Er tut das, was Gott vorgeschrieben hat. Und er erkannte, indem er glaubte, ich bin ein Sünder, Gott ist sündlos. Ich bin unheilig und Gott ist heilig. Und ich kann auf keinen Fall vor einen heiligen Gott treten, so wie ich bin. Es muss einen Mittler geben. Es muss Blut vergossen werden, um meine Schuld zuzudecken, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Was Abel uns demonstriert mit diesem Opfer und was er aussagt, ist: Gott, ich glaube, dass ich in deine Gegenwart nur kommen kann, wenn ich ein Opfer bringe, wenn Blut vergossen ist, das meine Schuld zudeckt. Erst dann bin ich würdig, in deine Heiligkeit, in deine Gegenwart zu treten. Das war Abel und sein Opfer. Und Gott sieht Kain und sein Opfer. Und er sieht die Kartoffeln, den Salat, und er sieht Kain. Er sieht über Sohn Kain. Und was sieht er, wenn er Kain sieht? Das Neue Testament sagt uns in 1. Johannes 3,11, wir dürfen nicht wie Kain sein, der zum Bösen gehörte und seinen Bruder umbrachte. Und weshalb ermordete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Kain ist nicht erst böse gewesen, als er seinen Bruder ermordet hat. Die Bibel sagt uns, er war vorher schon böse. Was war so böse an seiner Tat? Er wollte anbeten. Und es ist offensichtlich, er kam auch mit einem Opfer, er hat auch eins dargebracht. Aber Kain hat in seinem Unglauben sich dafür entschieden, den wahren Gott auf eine falsche Art und Weise anzubeten. Wieso? Wie wollte er denn anbeten? Kain wollte zu seinen Bedingungen anbeten. Zu seinen Bedingungen. Kain glaubte, er kann die Bedingungen aufstellen, um Gott wohlgefällig zu opfern. Er sagt, ich will kein Blutopfer. Ich will kein Blutopfer bringen. Ich möchte kein Tier schlachten. Ich möchte kein Blut vergießen. Vielleicht dachte er auch, ich will mich nicht dreckig machen. Ich will kein Blutopfer bringen. Das reicht, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Und vielleicht denkst du, ja okay, aber was ist so schlimm daran? Er hat sich doch auch Mühe gemacht. Er hat die Früchte des Feldes, er hat alles zusammengesammelt. Und Gott weist sein Opfer ab. Er hat doch auch Zeit und Mühe investiert. Wisst ihr, das war keine Kleinigkeit. Wir reduzieren Kain immer nur auf den Mord, was so schlimm war. Aber das, was hier passiert, ist keine Kleinigkeit. Denn die Anbetung Gottes ist der ultimative Zweck, wozu der Mensch geschaffen wurde. Das ist der Grund, warum der Mensch auf dem Planeten Erde ist, warum du und ich auf der Erde sind. Das ist der Grund, warum du gezeugt wurdest, das ist der Grund, warum du geboren wurdest. Einzig und allein, um Gott die Ehre zu geben, ihn anzubeten. Und das ist keine Kleinigkeit, das steht an der Spitze der Liste des Menschen. Das ist der Mittelpunkt von allem, das sollte er sein. Das ist es auch, was wahre Gläubige den Rest ihres Lebens in der Ewigkeit tun werden. Sie werden Gott anbeten und ihm die Ehre geben. Und Kain hat hier auf höchster Ebene gesündigt. Das ist keine zweitrangige Sünde oder irgendwas Unwichtiges. Es war beleidigend für Gott. Und Kain hatte keine Rücksicht auf Gott. Es ist mir egal, was du möchtest. Ich bete zu meinen Bedingungen, wie ich will. Kains Opfer ist der Beginn von Religion. Es ist die Geburtsstunde von Religion. Was ist Religion? Religion ist der Versuch des Menschen, sich auf eigenen Bedingungen Gott zu nahen. Kains unblutiges Opfer repräsentiert die Anbetung jeder falschen Religion und jeder falschen Anbetung jedes Gläubigen, der glaubt, gerecht werden zu können, so wie er ist, so wie er denkt, dass er es meint. Es ist ein eigenwilliger Weg. Religionsausübung, die nur äußerlich ist, wo das Herz nicht dahinter ist, ist böse. Und Gott kann nicht einfach ein Auge zudrücken und die Bemühungen akzeptieren. Du kannst Gott nicht kaufen, wie keines hier sich denkt, ja, ich mache das so und dann passt das schon für Gott, wenn er ein blutiges Opfer möchte. Keiner kann in die Gemeinde kommen, spenden und sagen, das reicht. Du kannst auch nicht heute Morgen hierher kommen für 2 Stunden und sagen, das reicht für Gott. Und den Rest der Woche leben, wie du willst, das reicht. Diese Anbetung, diese Ehre gebe ich ihm, diese 2 Stunden am Sonntag, das reicht. Das muss reichen für den Himmel. Du kannst auch nicht denken, ich komme die Gemeinde putzen, das war mein Dienst. Das reicht für den Himmel. Gott kann nicht gekauft werden. Sein Zorn kannst du nicht besänftigen. Gott interessiert sich nicht für deine Zeit, er interessiert sich nicht für dein Geld, er interessiert sich einzig und allein für dein Herz. Wo ist es heute Morgen? Und als Kain sah, dass Abels Opfer angenommen wurde, was war seine Antwort darauf? Das Opfer seines Bruders wurde angenommen und seins nicht. Und Kain fängt an zu rennen und denkt sich, ich brauche auch ein Lamm. Bruder, gib mir bitte ein Lamm. Ich gebe dir alles, aber gib mir auch ein Lamm, damit ich Gott auch ein gutes Opfer darbringen kann. Absolut nicht. Nein, absolut nicht. Kain ist wütend. Und die Bibel sagt, er ist sogar sehr wütend hier in diesem 4. Kapitel. Er kocht vor Wut. Und Gott hätte ihn einfach so gehen lassen können, in seiner Wut. Mit all dem, was er falsch gemacht hat. Aber Gott öffnet Kain ein Stück weit die Tür seiner Barmherzigkeit und fragt ihn, was ist los? Kain, warum bist du wütend? Warum fragt Gott ihn, wenn er es doch weiß? Gott fragt ihn, weil er möchte, dass er sein Herz untersucht. Gott fragt ihn, damit er sein Herz untersucht, damit Kain seine Sünde erkennt, seine Sünde bekennt, umkehrt, Buße tut. Warum bist du wütend, Kain? Warum senkt sich dein Angesicht? Warum bist du so sauer? Und du und ich, wir kennen die Antwort, wegen der Sünde, wegen des Stolzes, wegen der Arroganz, weil er denkt, er ist genauso gut wie Abel und sein Opfer ist vielleicht noch besser und er ist vielleicht sogar noch besser. Und keiner, auch nicht Gott, soll ihm vorschreiben, wie er leben und wie er anbeten soll. Und es ist, wie Darwin sagte, ich lehne die Vorstellung von Gott nicht ab, ich lehne nur den Gott der Bibel ab. Genauso ist der Mensch damals und heute. Er ist nicht bereit, sich vor Gott zu demütigen und seine Schuld einzugestehen. Sein Gesicht ist gefallen, weil er seinen eigenen Weg gehen will. Und das ist der Weg Kains, der Weg des Bösen. Ich mache mein eigenes Ding. Es interessiert mich nicht, was Gott will, was Gott sagt und was ihm gefällt. Und Gott versucht Kain dazu zu bringen, einen ehrlichen Blick auf seine Beweggründe zu werfen. Einen Blick auf sein sündiges Herz zu werfen, auf seine brütende Wut gegenüber Gott und seinem Bruder. Und deshalb diese Fragen von Gottes Seite. Und wisst ihr, es kommt keine Antwort von Kain. Kain antwortet nicht auf die Fragen Gottes. Aber von Gott kommt eine Antwort in Vers 7. Und Gott sagt ihm, ist es nicht so, wenn du richtig handelst, dann kannst du dein Angesicht erheben, dann hast du Freude. Aber wenn du nicht das Richtige tust, dann senkt sich dein Angesicht. Und die Sünde lauert vor der Tür wie ein Löwe und sie hat nur das Verlangen, über dich herzufallen, dich in Besitz zu nehmen und über dich zu herrschen. Und Gott sagt ihm, die Sünde lauert vor deiner Tür. Du sollst aber über die Sünde herrschen. Und wisst ihr, genauso wie Kain sind wir als Sünder geboren. Uns muss nicht beigebracht werden, keinem von uns muss beigebracht werden, zu sündigen. das können wir von ganz alleine. Uns muss geholfen werden, nicht zu sündigen. Kain hätte erkennen können, dass er nicht dazu fähig ist, über die Sünde zu herrschen, dass er Hilfe braucht, dass er auf Gottes Gnade angewiesen ist. Ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Kraft, ich brauche Kraft von außen, um über die Sünde zu siegen. Aber Kain bleibt unbußfertig. Keine Chance. Und er entscheidet sich für Folgendes, denn keine Antwort ist auch eine Antwort. Und er sagt, tut mir leid, Gott, ich will deine Gerechtigkeit nicht. Ich will deine Vergebung nicht. Ich will keine Beziehung mit dir. Ich will meine Sünde. Und so hat es geplant. Er liebte seine Sünde und wurde durch seine Sünde erfüllt und plante, seinem Bruder eine Falle zu stellen. Und er fing seinen Bruder. Und Kain ist bereit, bewusst zu sündigen. Und so kommen wir zu unserem zweiten Punkt heute Morgen, Kains Sünde. Wir lesen Vers 8. Und Kain redet mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Wir sind auf der vierten Seite der Bibel. Es ist die vierte Seite der Bibel und wir finden den ersten Mord. Die Bibel ist kein philosophisches Buch mit tollen Aussprüchen. Die Bibel ist realistisch. Sie beschreibt uns, wie der Mensch ist. Sie beschönigt nichts. Sie beschreibt uns wieder, zu was der Mensch fähig ist. Er wollte nicht Buße tun. Er wollte nicht auf Gottes Wort hören. Und so wurde Kain der Erfinder von vorsätzlichem Mord. Er wurde der erste Mörder. Und vielleicht fragst du dich, wenn du das alles so hörst und liest, Kain, wie konntest du nur so dumm sein? Wie konntest du dich zu dieser Sünde hinreißen lassen? Gott hat mit dir geredet. Er hat dir die Chance gegeben. Er hat dich gewarnt. Er hat es dir doch gesagt. Wisst ihr, der Mensch, du und ich, wir sind alle imstande, dasselbe zu tun wie Kain. Ausnahmslos. Es hindern uns nur die Hemmschwellen, unser Gewissen, unsere Erziehung, die Gesetze, die Strafen, die beim Mord drohen. Das sind die Hemmschwellen. Und viele denken, nur weil sie keinen umgebracht haben, sind sie nicht so schlimm. Wir sind nicht so schlimm wie Kain. Wir haben nicht so eine schlimme Sünde in unserem Leben. Aber die Realität ist anders. Wir sind genauso schlimm wie Kain. Vielleicht kennen wir das, wenn andere Menschen, sagen wir in der Gemeinde, gut ankommen bei den anderen. Und vielleicht denkst du dir, ja, ach, das sind meine Freunde. Das ist mein Freundeskreis. Oder was auch immer, aber wir sind bereit, die schlimmsten Intrigen uns auszudenken. Die schlimmsten Geschichten. Oder einfach was weitersagen, dass die anderen nicht gut vom anderen denken. Wir können sogar den anderen vor den anderen lächerlich machen. Nur damit wir besser dastehen. Und wisst ihr, wir haben keine Ahnung, wie viel Messerstiche wir mit unseren Worten oder mit unserem Verhalten dem anderen gegenüber, wie viel Messerstiche wir ihm verpasst haben. Hast du eine Ahnung, wie oft du dem jemanden vor anderen blamiert hast oder was Schlechtes gesagt hast? Hast du eine Ahnung, wie oft er abends vielleicht in seinem Bett liegt und darüber nachgedacht hat und geweint hat? Wie fertig er vielleicht war, weil du das gemacht hast? Weil jetzt alle anderen sich über ihn lächerlich machen, schlecht von ihm denken. Wir haben keinen getötet wie Kain. Aber wir sind genauso schlimm, auf eine andere Art und Weise. Oder hast du schon mal jemanden beleidigt? Hast du schon mal zu jemandem gesagt, du Idiot, du Depp? Es geht so schnell. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Matthäus 5, Vers 22, ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. In 1. Johannes 3, Vers 15 heißt es, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Keiner von uns ist besser als Kain. Und nachdem Kain seinen Bruder so erbarmungslos ermordet hat, lässt er ihn dort liegen. Er macht sich nicht mal die Mühe, die Tat zu vertuschen. Er lässt ihn einfach wie ein Stück Dreck da liegen und geht weg. Dachte er wirklich, dass das unbemerkt bleibt? Dass es an Gott vorbeigeht, dass Gott das nicht sieht? Lasst uns Kains Urteil ansehen. Das finden wir in den Versen 9 bis 11. Doch bevor Gott sein Urteil ausspricht, erkennt, was Gott tut. Vers 9. Und der Herr sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Gott fragt nach seinem Bruder. Warum? Warum fragt Gott wieder? Weiß er es nicht? Braucht Gott diese Information, um zu wissen, wo er liegt? Was Gott hier mit dieser Frage tut, ist ein Weckruf. Es ist ein Weckruf an Kain. Er öffnet Kain die Tür seiner Barmherzigkeit noch weiter. Er begegnet Kain mit Barmherzigkeit und sagt ihm: Komm, ich weiß, dass du deinen Bruder ermordet hast. Bekenn deine Schuld. Es gibt Barmherzigkeit. Es gibt Vergebung. Aber Kain ist zu stolz und antwortet mit einer Arroganz Gott gegenüber, das ist unfassbar. Und er sagt: Ich weiß nicht, wo er ist. Bin ich meines Bruders Hüter? Und er macht noch einen Witz daraus. Sein Bruder war ein Schafhirte. Bin ich meines Bruders Hüter? Mit welchem Stolz und einer Arroganz er Gott gegenübertretet. Er lügt Gott an und sagt: Ich weiß es nicht. Er fertigt Gott mit seiner Antwort ab. Er will ihn abwimmeln. Er sagt damit: Gott, komm, geh weg von mir, lass mich in Ruhe, es interessiert mich nicht. Was willst du überhaupt von mir? Über was willst du mit mir reden? Komm, geh du deinen Weg, ich gehe meinen Weg, komm, lass mich. Lass mich einfach nur meinen Weg gehen. Und Gott sagt ihm: Was hast du getan? Was hast du getan? Deine Seele ist befleckt. Du wolltest kein Blutopfer bringen, jetzt hast du Menschenblut an deinen Händen. Und Gott versucht mit dieser Metapher in Vers 10 deutlich zu machen: Das Blut deines Bruders, es ist vor mir und es ruft vom Boden her. Nach was ruft es? Es ruft nach Gerechtigkeit. Es ruft nach einem Urteil, Kain. Selbst der Boden ist befleckt und er ruft nach einem Urteil. Und der Herr sprach: Was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Wie soll Gott jetzt reagieren? Was wäre die gerechte Strafe für Kain? Stell dir vor, jemand tötet deinen Bruder, deine Schwester, deinen Ehemann, deine Eltern. Sie sind unterwegs, er plant es, sie auszurauben und bringt sie um. Was wäre deiner Meinung nach die gerechte Strafe? Was hast du gedacht? Was hast du in deinem Herzen gedacht? Wisst ihr, ich habe diese Frage einmal meinem Freund gestellt. Stell dir vor, du hast einen Sohn und eine Tochter und jemand kommt und tötet deinen einzigen Sohn. Was wäre die gerechte Strafe? Und er antwortete: Mindestens dasselbe. Mindestens dasselbe. Und die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist immer der Tod. Adam und Eva wurde gesagt, an dem Tag, an dem du von diesem Baum isst, musst du mit Sicherheit sterben. In Hesekiel 18,4 sagt Gott: Seht, alle Menschen gehören doch mir. Mir gehört das Leben des Vaters ebenso wie das Leben des Sohnes. Nur wer sündigt, muss sterben. Wie reagiert Gott auf Kains Tat? In Vers 11 und 12 heißt es: Verflucht seist du vom Ackerboden hinweg. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Gott verkündet Kain ein regionales Gericht. Das Land dort um den Garten Eden soll ihm keinen Ertrag mehr bringen. Das ist Kains Urteil. Und jetzt schaut euch Kains Reaktion darauf an. Und Kain sprach zum Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Und er sagt: Gott, die Strafe ist zu schwer. Das halte ich nicht aus. Er diskutiert und versucht, mit Gott Argumente zu bringen. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Boden. Wie soll ich leben? Das ist nicht mehr produktiv. Ich muss mich verstecken. Jeder, der mich sieht, wird mich umbringen. Ich werde flüchtig sein. Jeder will mich erschlagen deswegen. Kain sagt Gott damit: Gott, dein Urteil, deine Strafe überwiegt meine Tat. Dein Urteil überwiegt meine Tat. Das ist keine Reaktion auf sein Urteil. Stell dir vor, du gehst bei Rot über die Straße und bekommst dafür die Todesstrafe. Genau so sieht kein diese Sache. Aber die Tatsache ist genau das Gegenteil. Die Strafe war zu mild. Keins Strafe war zu mild. Warum? Weil es an Gottes Erbarmen liegt, an seiner Gnade. Gott hat kein das volle Maß seines gerechten Urteils vorenthalten. Einige Jahre später bei Noah, in Kapitel 9, Vers 6, führt Gott die Todesstrafe dafür ein. Und da heißt es, wer das Blut von Menschen vergießt, durch Menschen werde vergossen sein Blut. Denn der Mensch ist zum Abbild Gottes gemacht. Und es ist nicht so, dass Gott sich hier plötzlich ändert, wenn wir zu Kapitel 9, Vers 6 kommen. Gott ist gestern, heute und für immer derselbe. Gott hätte Kain sofort das Leben nehmen sollen. Er tat es bei Ananias und Sapphira. Sie haben in der Gemeinde gelogen und sie sind tot umgefallen. Gott tat es bei anderen. Die Erde öffnete sich und hat sie verschlungen wegen ihrer Sünde. Gott hat das volle Maß seines gerechten Urteils Kains vorenthalten, weil ihm Barmherzigkeit zeigen wollte. Er hat ihm noch Zeit gegeben, umzukehren. Aber wenn er nicht umkehrt und stirbt, dann trifft ihn das volle Maß seines gerechten Urteils. Wenn Kain hier sich bei diesem milden Urteil Gottes aufregt, dann liegt es an einer Sache, dass Kain wahre Gerechtigkeit nicht versteht. Und wisst ihr, was wahre Gerechtigkeit ist? Die Bibel zeigt uns, was wahre Gerechtigkeit ist. Wahre Gerechtigkeit ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist nichts Schlechtes. Das zeigt uns, was wahre Gerechtigkeit ist. Wenn jemand mir mein Auge nimmt, dann muss dieses Auge ersetzt werden. Wenn jemandem der Zahn genommen wird, dann muss dieser Zahn ersetzt werden. Das zeigt uns, dass die Strafe und die Tat und die Strafe perfekt zueinander passen. Das ist wahre Gerechtigkeit. Das nennen wir wahre Gerechtigkeit. Natürlich dachte Kain, dass Gottes Urteil viel zu streng ist. Es ist viel zu übertrieben. Gott, wie kannst du nur? Und wisst ihr, warum er so reagiert? Warum das so übertrieben für ihn war? Weil Sprüche 28, Vers 5 uns etwas über den Menschen sagt. Sprüche 28, Vers 5 heißt es, böse Menschen verstehen das Recht nicht. Böse Menschen verstehen das Recht nicht. Der sündige Mensch versteht wahre Gerechtigkeit nicht. Das unbußfertige Herz des Menschen, es protestiert. Wisst ihr, wie viele Verbrecher und Mörder im Gefängnis sitzen und sagen, die Strafe ist viel zu groß, das Urteil ist ungerecht. Böse Menschen verstehen Recht nicht. Die Sünde hat den Verstand verfinstert. Und am Ende, hier heißt es, nachdem Gott mit Kain geredet hat und er sich da beschwert hat, heißt es in Vers 16, so ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Und wenn wir das so lesen, dann ist es so traurig. Gott hat Kain die Tür geöffnet. Er hat ihm Raum zur Buße gegeben. Und hier sehen wir die finale Entscheidung. Kains finale Entscheidung nach all der Barmherzigkeit Gottes. Er dreht sich einfach um und geht. Bei Kain sehen wir, Sünde führt dich immer weiter. Sie verschiebt die Grenzen und geht immer weiter und führt zur nächsten Sünde, zu mehreren Sünden und weiteren Sünden. Der Weg Kains ist der Weg der Sünde und er wird dich dorthin führen, wo du nicht möchtest. Und es wird dich kosten, was du nicht bezahlen willst, was du nicht bezahlen willst. Der Weg Kains, er wird dich dorthin führen, wo du nicht hin willst. Und es wird dich kosten, was du nicht bezahlen willst. Das ist die Sünde. Sünde wird dich immer weiter von Gott wegtreiben, wie ein Stück Holz, das im Wasser fließt und immer weiter flussabwärts treibt. Immer weiter weg von Gott und immer tiefer in die Sünde. Und was ist aus Kain geworden? So kommen wir zu unserem letzten Punkt. Wie ging es mit ihm weiter? Kains Nachkommen. Wie hat sich die Menschheit entwickelt nach Adam und Eva und Kain? Das lesen wir in den Versen 17 bis 24, wie eine Generation nach der anderen kommt, wie sich wir sehen die Entwicklung von Zivilisation, von Kultur. Eine Gesellschaft bildet sich, sie bauten Städte, heißt es hier in den Versen 17 bis 24. Sie wurden Herdenbesitzer, sie wurden Musiker, sie entwickelten Instrumente, Flöten, Laute. Und es ist schon schwer, gut singen zu können, aber ein Instrument zu entwickeln, Töne mit dem zu machen, Lieder dazu zu schreiben, das ist eine Kunst. Das ist eine wunderbare Begabung. Dazu muss man ein Genie sein. Dann heißt es, die anderen wurden Handwerker. Sie arbeiteten mit Metall, Bronze und Eisen. Sie bauten Schneidewerkzeuge und Metalle aus der Erde hervorzuholen. Dazu bedarf es auch ein Wissen. Es ist nicht einfach so leicht. Und wenn wir das alles so lesen, was sie alles konnten, Städtebauer, Herdenbesitzer, Musiker, Metallverarbeiter, das zeigt uns, die ersten Menschen, dort wo wir herkommen, das waren Genies, das waren hochintelligente Menschen und keine irgendwelche Neandertaler, verborgene Höhlenmenschen, die auf rohem Fleisch kauten, wie die Evolution es sagt. Die Bibel sagt uns, es gab keine Evolution. Es hat nie eine Evolution gegeben. Und wenn es heißt, sie haben Bronze und Metalle verarbeitet, es gab keine Steinzeit, Bronzezeit oder sonst irgendetwas, der Mensch entwickelte sich. Nein, die ersten Menschen waren hochintelligent, sie waren Genies, sie waren kreativ. Wir sehen hier, sie waren in dem Ebenbild Gottes geschaffen, kreativ, schöpferisch tätig, sie waren einfach unglaublich schlau. Und nichtsdestotrotz sind sie Sünder geblieben. Sie sind Sünder geblieben und sind immer tiefer in die Sünde gerutscht. Das demonstriert uns ein Nachkomme hier, Lamech. Da heißt es in Vers 19, Lamech nahm sich zwei Frauen, der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zilla. Lamech ist die sechste Generation von Kain. Und was macht er? Er nimmt sich zwei Frauen. Warum? Wissen wir nicht. In Genesis 2 lesen wir, dass Mann Vater und Mutter verlassen wird und seiner Frau anhängen wird. Und die zwei werden eins sein. Das ist der Standard von Ehe. Und was macht er? Gottes Standard ist mir egal. Das ist mir wurscht. Und wisst ihr, der Mensch ist heute nicht anders. Gottes Standard von Ehe ist mir egal. Wir wollen gleichgeschlechtliche Ehe. Wir sehen, dass der Mensch immer weiter in die Sünde abrutscht. Dass es immer schlimmer wird. Es ist egal, was Gott will, was sein Standard ist. Es wird immer schlimmer. Und in Vers 23 lesen wir von einem stolzen und starken Mann Lamech, wie er damit prahlt, jemanden getötet zu haben. Einen jungen Mann, der ihn irgendwie verletzte und seine Strafe für diesen Kratzer war, dass er ihn getötet hat. Und er prahlt damit rum. War das die gerechte Strafe? War das gerechtfertigt? Und hier sehen wir wieder, böse Menschen verstehen das Recht nicht. Und in den Nachkommen Kains wird Gott nicht einmal erwähnt. Sie wollen ohne Gott leben. Die Gesellschaft, alles, die Kultur, die Menschen, die in diesen Städten wohnten, keiner will mehr was mit Gott zu tun haben. Keiner will einen Gott haben, der ihm sagt, was er zu tun hat. Er möchte sein eigener Gott sein. Und er möchte am besten sein eigenes Recht ausüben. Der Mensch ist ein Sünder, der die Sünde liebt und lebt. Das sagt uns dieses Kapitel. Aber wir wollen heute Morgen nicht so beenden, sondern wir lesen den letzten Vers in diesem Kapitel. Adam und Eva haben noch einmal einen Sohn bekommen, den Seth. Und da heißt es in Vers 26, und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Dieses Kapitel, in dem sich der Mensch in der Abwärtsspirale der Sünde bewegt, endet mit einer guten Nachricht, dass Gottes Gnade inmitten dieser nicht funktionierenden Familie eingegriffen hat. Inmitten dieser Familie von falschen Entscheidungen, angefangen von Adam und Eva, inmitten dieser Familie von falschen Entscheidungen, die ihren eigenen Weg gegangen sind, in einer Familie von Streitereien und Lüge, wo das vorkommt, in einer Familie, wo sogar Menschen getötet werden, wo Menschen immer mehr in die Tiefe des Abweges von Gott sind, greift Gott ein. Und es zeigt uns, Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Er tritt in diese kaputte Familie, wo alles schief geht. Und sie beginnen, den Namen des Herrn anzurufen. Und das soll dir heute, morgen Mut machen. Vielleicht kommst du aus einer Familie, wo alles nicht so perfekt läuft, nicht so, wie es sein sollte. Keiner kennt die Familienumstände, wie es ist. Vielleicht willst du gar nicht darüber reden. Vielleicht denkst du dir, okay, ich bin so tief in meiner Sünde gefangen, wenn ihr wüsstet, wie böse, wie schlecht ich eigentlich bin, was ich alles gemacht habe. So groß kann Gott gar nicht sein, um mir zu helfen. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Gott braucht nicht die perfekten Umstände, die für ihn arbeiten, um zu retten. Gottes größte Freude ist es, in den dunkelsten und schwierigsten Situationen zu handeln, um seine Herrlichkeit und seine Gnade zum Leuchten zu bringen. Gott ist ein Rettergott. Gott ist ein Rettergott. Und wisst ihr, hier in diesem Kapitel sehen wir zwei Wege. Und es gibt keinen Mittelweg. Es gibt nur diese zwei Wege. Und jeder in diesem Gebäude ist entweder auf dem Weg Kains oder auf dem Weg Abels, auf Gottes Weg. Und jeder muss sich entscheiden, welchen Weg er geht. Wer in den Schuhen Kains geht, verweigert das Evangelium, verweigert Gottes Barmherzigkeit, verweigert das Angebot des Kreuzes. Er will sein eigenes Leben leben. Das ist Kain. Oder du bist in der Spur Abels. Du erkennst, dass du ein Sünder bist, dass du vor einem heiligen Gott nicht bestehen kannst, dass die gerechte Strafe die Hölle ist. Und du siehst dieses Blutopfer und du siehst, dass es ein Blutopfer gibt, dass Gott das perfekte Opfer für Sünder, für deine Schuld ein für alle Mal dargebracht hat, in seinem Sohn Jesus Christus dort am Kreuz. Und du kommst und du glaubst, dass alle deine Sünden in seinem Sohn Christus, in seinem Blut rein gewaschen werden. Das ist das Angebot, das Gott dir heute macht. Und Jesus sagt in Johannes 3, Vers 16 und 18, und mit diesen Versen schließe ich auch: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Amen.